Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen.
Herzlich willkommen zu Zeit für Klima, dem Podcast für Nachhaltigkeit. Ich bin Jasmin Schamsi, Redakteurin beim Studio ZX und in dieser Folge sprechen wir über die Bedeutung von Wasser.
Wasser ist Überlebensmittel und gleichzeitig Lebensbedrohung.
Wasser ist ein mächtiges Element. Schon immer haben Menschen versucht, es zu ergründen. Über das größte Ökosystem der Erde, die Ozeane, wissen wir bis heute viel zu wenig. Aber wir hinterlassen Spuren.
Der Einfluss des Menschen auf das Wasser der Erde zeigt sich im Moment ja besonders durch die unfassbaren Hitzewellen im Ozean. Dazu muss man wissen, dass das Wasser, also der Ozean, über 90% der menschengemachten Wärme aufnimmt und umverteilt. Und das schafft ja über die Geschichte der Erde eben genau das Klimagleichgewicht, in dem wir Menschen haben entstehen können und unsere Zivilisation bauen.
Menschen haben die Erde auf vielfältige Weise verändert, insbesondere im sogenannten Anthropozän. So wird die Epoche bezeichnet, in der unser Einfluss auf die Umwelt sichtbar wird.
Und jetzt kommt alles durcheinander, weil diese sprunghafte Zunahme der Ozeantemperaturen viele Schäden ausrichtet, viele Konsequenzen hat. Das eine ist der Meeresspiegelanstieg, einfach deswegen, weil sich Wasser ausdehnt, wenn es wärmer wird. Das andere sind die Konsequenzen auf das Leben. Zum Beispiel können viele Fischeier und Fischlarven bei den warmen Temperaturen gar nicht mehr wachsen. Die Korallenriffe bleichen aus, das Meereis schmilzt. Und mittlerweile ist die Erwärmung des Wassers zu einer Krise auch für die Biodiversität geworden.
Was die Meeresbiologin und Tiefseeforscherin Antje Boetius erzählt, klingt besorgniserregend. Aber es gibt natürlich auch positive Veränderungen, die das Menschenzeitalter hervorgebracht hat. Beispielsweise Fortschritte in der Medizin, technologische Innovationen, die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. In dieser Folge von Zeit für Klima wollen wir nicht nur über Herausforderungen sprechen. Es geht auch um Chancen. Es geht um die Möglichkeiten, die wir haben, um eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Dazu habe ich mit drei ExpertInnen gesprochen. Eine davon ist Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts. Außerdem zu Gast habe ich Barbara Pucker, Direktorin des österreichischen Nationalparks Hohe Tauern.
Aber das Besondere im Nationalpark ist, dass wir ganz, ganz viele Wasserfälle haben, dass wir ganz viele Bergseen haben, dass wir sehr viele unberührte Bäche haben, Quellen, die überall zutage treten. Das heißt, wir haben hier eine sehr wasserreiche Gegend, eine sehr, sehr große Gegend, ein sehr großes Gebiet. Es sind ja über 1800 Quadratkilometer der Nationalpark Hohe Tauern. Und durch diesen Wasserreichtum ergeben sich sehr, sehr viele Biotope, die für ganz viele Organismen, Fauna oder Flora, einen Lebensraum bieten. Und das ist das Besondere, eines der Besonderheiten des Nationalparks Hohe Tauern, dass wir eben ein hochalpiner, sehr gewässerreicher Nationalpark sind.
Hans-Peter Hutter, mein dritter Gast, ist stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health in Wien.
Wasser bedeutet für uns Leben. Sie wissen, wir kommen ein paar Minuten aus. Wenn man trainiert ist ohne Sauerstoff, wir kommen ein paar Tage aus, ohne Trinkwasser, ohne Ernährung kommen wir viel länger aus, etliche Tage. Aber wir benötigen Wasser und entsprechende Inhaltsstoffe benötigen wir für unsere Existenz.
Wasser ist unsere Lebensquelle. Mit Wasser verbinden wir grundsätzlich etwas Positives. Wir schätzen das Element, weil es erfrischt. beruhigt, reinigt.
Meine persönliche Beziehung zum Wasser ist ganz alt. Ich habe als Kind früh schwimmen gelernt und dann entdeckt, dass es für mich eines der schönsten Gefühle überhaupt ist, von Wellen getragen zu werden. Also einfach so auf dem Meer liegen und dann sind Wellen, dürfen auch gerne ganz große Wellen sein und die heben und senken ein und man fühlt sich ganz geborgen. Das ist das, was mir einfällt, wenn ich an Wasser denke.
Ich schwimme wahnsinnig gerne und mich anzuschmiegen in dieses Element Wasser, da fühle ich mich ein, es klingt jetzt vielleicht platt, aber eins mit dem Universum.
Ich empfinde mich eher dem Wasser hinzugezogen und weniger als Österreicher den Bergen. Für mich war es das Schönste und das Beste, im Sommer und auch schon vor dem Sommer baden zu gehen mit meinen Eltern. Ich liebe es zu schwimmen. Diese Schwerelosigkeit hat mich als Kind schon fasziniert, wenn man taucht. Ich habe vorher, bevor ich schwimmen konnte, tauchen gekonnt. Ich bin begeisterter Turmspringer geworden und letztlich hat mich auch die Faszination des Salzwassers gepackt. Ich bin Wellenreiter, seitdem ich eigentlich da mit Meer zu tun habe.
Wir schätzen Wasser aber auch als Wirtschaftsfaktor. Laut UNO hängen 78% aller Arbeitsplätze weltweit von der Ressource Wasser ab. In der Landwirtschaft ist Wasser unerlässlich für den Anbau von Nahrungsmitteln. In der Industrie wird Wasser als Kühl- und Transportmedium genutzt. Mit Wasserkraft ist es auch möglich, Strom zu erzeugen. Wie beispielsweise im Nationalpark Hohe Tauern. 10 große Kraftwerke werden dort von verschiedenen Energieunternehmen betrieben, die den Strom ins öffentliche Netz einspeisen.
Also da wird ganz Kärnten versorgt und Tirol und Salzburg.
Viele Pflanzen und Tierarten im Nationalpark Hohe Tauern sind sehr selten. Um sie zu schützen und den Bau von weiteren Kraftwerken zu verhindern, pflegt Barbara Pucker einen engen Austausch mit der Energiewirtschaft.
Von daher ist tatsächlich der Ursprung des Nationalparks direkt gekoppelt an den Wasserreichtum, der eben bevor der Nationalpark gegründet wurde, in großem Ausmaß von der Energiewirtschaft schon genutzt worden ist und weiterhin genutzt wird. Ist auch ganz dringend notwendig, weil hier ja Spitzenstrom, sogenannter Spitzenstrom erzeugt wird. Das heißt, hier wird Strom erzeugt dann, wenn auch alles andere nicht mehr funktioniert, sprich wenn Nacht ist, keine Sonnenkraft und oder Windstille und keine Windkraft. Und der Nationalpark hat deshalb auch eine, wenn man ihn sich auf der Landkarte anschaut, eine sehr eigentümliche Form, weil er sich einerseits an die schon bestehenden Wasserkraftwerke umgehen muss, aber natürlich auch die bestehenden Straßen- und Eisenbahnlinien, die ja schon vorher da waren.
Im österreichischen Nationalpark werden ökonomische und ökologische Interessen immer wieder gegeneinander abgewogen. Wasser ist hier reichlich vorhanden. Und damit das auch so bleibt, wird jeder Eingriff in die Natur streng überwacht. Ganz anders sieht es in einigen Regionen Deutschlands aus. Hier wird Wasser immer mehr zu einer knappen Ressource, wie Antje Boetius berichtet.
Dieses Jahr haben wir einigermaßen genug Regen, aber die heißen Jahre davor, seit 2019, wo dann ein Sommer nach dem anderen Rekorde gebrochen hat, haben in Deutschland zu Dürren geführt. Sie haben in unfassbarer Weise den Wald beschädigt, zum Beispiel in Brandenburg, aber auch in Sachsen. Der Grundwasserspiegel ist noch immer nicht ganz voll. Und erst als wir das selbst erlebt haben, 3 heiße Sommer hintereinander, konnte eben festgestellt werden, wie schnell unser Grundwasser sinkt und wie schnell es auch zu Verteilungskämpfen, einfach nur um das ganz normale Wasser, Trinkwasser, industrielles Wasser, dann kommen könnte. Das kennen andere Länder schon, wir in Deutschland gar nicht. Und wir müssen uns eben darauf vorbereiten, dass wir auch, wie andere Länder, einmal aufteilen müssen. Was darf in die Landwirtschaft, was darf eben in die Industrie, was kommt beim Bürger an? Das sind schon schwierige Vorzeichen, die wir jetzt zu vermelden haben. Und daher braucht es neue Lösungen, wie wir mit Wasser umgehen.
Wenn Böden austrocknen, sind sie nicht mehr in der Lage, große Wassermassen aufzunehmen. Bei Starkregen kommt es dann zu Überschwemmungen. Also einerseits braucht es neue landwirtschaftliche Methoden und ein kluges Wassermanagement, um Dürren zu überstehen. Und andererseits müssen sich Städte und Gemeinden besser auf Extremwetterereignisse vorbereiten.
Ein Thema, was derzeit hoch gehandelt wird, ist die Fähigkeit der Stadt als Schwamm zu funktionieren. Dazu muss man erheblich umbauen, aber andere Länder wie zum Beispiel indische Städte, die wegen des Monsunregens sich schon längst haben anpassen müssen, zeigen uns, dass es dafür Wege gibt. Man braucht in der Stadt große Überlaufflächen, wo Wasser dann gesammelt werden kann, wo es also nicht die Kanalisation flutet und zum Überlaufen bringt, sondern wo wir große Wasserspeicher haben, die eben viel aufnehmen können. können. Wenn man das geschickt macht und Städte baut, die also wie ein Schwamm Wasser aufnehmen können, dann kann man sich auch über Trockenheiten hinweg helfen. Und das ist sicherlich eine innovative Lösung, die wir uns von anderen Kulturen, anderen Kontinenten abschauen können.
Durch die Erderwärmung kommt es zu Dürren, Überflutungen und zu Eisschmelze. Aber auch die Qualität von Wasser ist in Gefahr.
Je mehr wir dieses Wasser nutzen, umso mehr kommen auch Probleme mit dieser Ressource zustande. Selbstverständlich hat sich das in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 2-3 Jahrhunderten deutlich intensiviert, was wir mit dem Wasser machen. Es sind ja verschiedene Verschmutzer, Quellen des Übels gibt es einige. Das beginnt natürlich bei Industrie und Gewerbe in Abhängigkeit, wie und wodurch diese Emissionen geregelt sind. Da gibt es gute Lösungen, gibt es weniger gute Lösungen. Der zweite Punkt ist, der wirklich sehr stark dazu beiträgt, dass wir Probleme haben, ist schlichtweg die konventionelle Landwirtschaft mit dem Eintrag von Pestiziden, von Düngemitteln und entsprechend auch von Stickstoff- und Phosphorverbindungen, die quasi die Wasserreserven oder Wasser insgesamt sehr belastet. Es sind alle möglichen Alltagsprodukte, die das Wasser belasten, entweder in der Produktion bereits oder letztlich durch den Gebrauch. Stichwort alles, was mit Kunststoffen zu tun hat, alles, was mit Chemikalien zu tun hat, die in das Wasser gelangen. Ein rezentes Beispiel sind sicher die sogenannten Ewigkeitschemikalien, auf die wir eh schon so lange hinweisen, sind eben fluorierte Verbindungen, die eine enorme Beständigkeit aufweisen, die letztlich nicht nur lokal sich verbreiten, sondern über den gesamten Globus. Und die werden halt praktisch unglaublich oft angewendet. Das beginnt bei diesen Pfannenbeschichtungen, geht über Outdoor-Bekleidung, man hat sie in Beschichtungen von Pizzakartons oder allen möglichen, in der Elektronik, in der Kosmetik, es werden praktisch überall eingesetzt. Deshalb nenne ich die jetzt, stellvertretend für viele andere beständige Chemikaliengruppen. Und die haben zum Beispiel die Eigenschaft, dass sie auch, wenn Frauen schwanger sind, können sie über die Plazenta weitergegeben werden an den Embryo und man weiß, dass das Risiko in Abhängigkeit von der Belastung der Frauen, dass das Risiko für ein geringeres Geburtsgewicht auch im Zusammenhang steht mit der Belastung gegenüber diesen perfluorierten Substanzen.
Ein weiteres Thema, was Belastung des Grundwassers betrifft, sind Arzneimittel. Sie gelangen entweder über die Tiermedizin in unser Grundwasser oder durch uns selbst.
Auf der einen Seite geben wir die natürlich dann mit dem Hahn ab. Und so kommt es dann eben über die Kläranlage in die entsprechenden Gewässer, ins Abwasser. Und das ist halt auch ein Drama, dass viele Personen denken, man kann Arzneimittel schlichtweg übers Klo entsorgen. Also auch da, denke ich, gibt es viel zu wenig Bewusstsein bei den Personen, die nach wie vor denken, na, das kommt in die Kläranlage und dann kann es mir egal sein. Und dem ist nicht so, denn etliches gelangt dann auch über die Kläranlage weiter in unsere Gewässer.
Wasser ist unsere wertvollste Ressource. Mehr als 8 Milliarden Menschen hängen weltweit von ihr ab.
Also insofern ist das eine Frage, wo man sagt, einwandfreies Trinkwasser ist letztlich ein Menschenrecht. Aber so wie ich es Ihnen erklärt habe, ist es leider Gottes noch immer in vielen Teilen der Welt ein Luxusgut. Und ich bin dann eigentlich immer auf gut wienerisch angefressen, wenn man auch verschwenderisch mit dieser Ressource umgeht.
Wir haben es in der Hand, unsere Lebensquelle zu schützen und sie für möglichst viele zugänglich zu machen. Zum Beispiel durch Bildungsprogramme, wie sie der Nationalpark Hohe Tauern bietet.
Von ganz besonderem Wert ist für uns das seit etlichen Jahren durchgeführte Langzeitmonitoring. Und dieses Langzeitmonitoring, die Ergebnisse davon lassen wir permanent einfließen in unsere Bildungsprogramme, sodass wir unseren Besucherinnen und Besuchern wirklich aktualisierte oder jeweils aktuelle Informationen und Daten zur Verfügung stellen können. Und natürlich haben wir mit diesen Daten aus dem Langzeitmonitoring für spezifische Anfragen, sei es von Politik oder sonstiger Seite oder Notwendigkeit, wenn sich Notwendigkeiten ergeben, eine gute Basis, wo wir ansetzen können, um spezifische Forschungsfragen auch weiter zu bearbeiten.
Wichtig ist, dass wir ins Handeln kommen. Denn je länger wir warten, desto teurer wird es. Jedes Jahr findet im Nationalpark Hohe Tauern das internationale Forum Anthropozän statt. An 3 Tagen diskutieren die klügsten Köpfe aus Naturwissenschaft und Medizin, Philosophie und Wirtschaft, wie und womit wir unsere Zukunft nachhaltig gestalten können. Für Antje Boetius ist das ein wichtiger Termin, der ihr Hoffnung gibt.
Das Forum Anthropozän ist ein ganz besonderer Workshop, der eben nicht nur Wissenschaftler oder nur Wirtschaft oder nur Politik zusammenbringt, sondern alle Menschen mit all ihrem Wissen, all ihren verschiedenen Hintergründen und ihren verschiedenen Hoffnungen. Und das macht es besonders. Man sitzt dort unter dem Großglockner, dem beeindruckenden Berggipfel, in der wunderschönsten Natur und sieht, wie Menschen diese Natur gestaltet haben. Und dass dann so viele Menschen aus der ganzen Welt eben zusammenkommen und miteinander diskutieren, sehr partizipative Formate gewählt werden, wo man eben nicht nur Vorträge hört, sondern viel diskutiert, aber auch zusammen wandert, zusammen eine Andacht feiert oder auch ganz einfach zusammen isst, von der berühmten Kärntner Küche profitiert. Das alles formt uns als Menschen und macht dieses Gefühl, dass wir, so verschieden wir auch sind, doch zusammen einen Weg in die Zukunft finden können. Deswegen mag ich das Forum so gerne und deswegen versuche ich auch immer hinzukommen. Und diesmal ist das Thema Wasser natürlich sozusagen ein Heimspiel für mich als Meeresforscherin.
Das war's mit dieser Folge von Zeit für Klima. In den Shownotes finden Sie weitere Infos zum Forum Anthropozän und zu den Bildungsprogrammen des Nationalparks Hohe Tauern. Schön, dass Sie heute dabei waren und sich Zeit fürs Klima genommen haben. Um auch die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie diesen Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfuerx.de.